Willkommen zu Bildungshack. Hier sind Christian, Lehrer
und Mauro, Designer, und wir sprechen über Bildung und Lernen
und wie wir das alles ein bisschen besser und schöner machen können.
So, Hause, wie war deine Woche, deine erste Woche zurück in Schule?
Oh, die erste Woche war insofern so interessant. Mein Kollegium war super nett, weil sie haben mich so ein bisschen aus der Unterrichtszeit rausgehalten, weil ich sehr viel für Digitales zuständig bin. Und ich unterstütze gerade Lehrer, Eltern und Schüler dabei, dass sie ihre digitalen Werkzeuge richtig einsetzen, und bin sozusagen One-on-One-Support, und ich habe ganz, ganz wenig Unterricht. Und wir haben ja noch einige Schüler, die noch gar nicht vor Ort sind. Wir sind eigentlich eine Ganztagsschule, es sind bisher nur die 9. und die 12. Klassen vor Ort. Und die 7. und 8. sind noch zu Hause. Und da war ganz besonders cool heute. Wir haben letzte Woche Projektunterricht digital gemacht zur Zukunft der Mobilität. War super spannend, hat echt Spaß gemacht.
Und merkst du einen Unterschied zwischen so dieser Zwischenzeit, also diese Leute sind zurückgekommen, diese Schüler, die sind zurückgekommen, und die Leute, die zu Hause geblieben sind, merkst du so einen Unterschied zwischen beiden? Also, was ist das, die Erfahrung gerade?
Nee, du fragst, inwiefern da ein Unterschied ist. Also ich glaube, die jüngeren Schüler, die jetzt noch zu Hause sitzen, die fragen sich natürlich, oh, wie ist das denn vor Ort? Wie muss sich das anfühlen, mit Maske da jetzt im Schulgebäude rumzurennen? Wie sieht das denn da alles aus? Und die Neuntklässler, die waren eigentlich ganz zufrieden. Die haben sich sehr, sehr gefreut, natürlich ihre Mitschüler wiederzusehen und wieder ein bisschen soziales Leben zu haben. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied.
Alle müssen die Maske tragen, oder was?
Genau, wir müssen jetzt alle Maske tragen. Es gibt Hygienevorschriften, die vom Berliner Senat vorgegeben worden sind. Und wir müssen auch Abstand halten, 1,5 Meter voneinander. Und das bedeutet, dass wir nur eine gewisse Anzahl an Unterrichtsräumen bereitstellen können und dadurch auch nicht zum ganz normalen Schulbetrieb zurückkehren können. Also wir haben immer nur so einen Teilbetrieb, und wir müssen halt versuchen, dass möglichst die Distanzregel bewahrt wird, ne? Und das ist schon herausfordernd, weil wir haben gesagt, wir wollen einfach grundsätzlich diese Schutzmasken. Es ist aber gesetzlich nicht vorgeschrieben, und jetzt sind wir so ein bisschen die Sheriffs.
Okay. So, ich kann mich vorstellen, dass zumindest ihr müsst nicht keine Sorgen mehr ob die Schüler sich streiten, so sie Kampf, so Fistfight. Das ist auf jeden Fall keine Sorge mehr.
Es ist, also der Fistfight ist insofern von vornherein unterbunden, weil jede Form von Annäherung so, wow. Ja, bleibt auseinander. Das heißt, sie dürfen sich ja von Anfang an nicht nahe kommen, wobei unsere Schüler ja immer eigentlich relativ süß sind. So oft kommen Kämpfe gar nicht vor, Gott sei Dank. Genau, aber es ist so, es ist ein bisschen awkward, es ist ein bisschen komisch tatsächlich gerade, sich so irgendwie nah zu sein und doch nicht nah zu sein. Ja, wir gewöhnen uns dran.
Ja, ich hoffe, dass das geht weg, dieser Zustand geht weg, schnell wie möglich. Und die Leute, die zu Hause geblieben sind, ich habe ein paar, die letzte Woche habe viele Videos in TikTok gesehen, wie die Schüler, sie versuchen die Lehrer, also sie machen Spiel mit Lehrer, wie diese Toy Story Dinger. Was hast du gesehen? Diese,
geil, nee, erzähl mal.
Wie heißt nochmal die Kinder von Toy Story? Andy, das heißt Andy. So, und dann die Schüler, die machen die Unterricht in Zoom. So, sie sind alle zusammen mit der Lehrer in dieser Videokonferenzraum. Und dann, wenn die Lehrer so guck weg oder guck, oh, komm, wenn die Lehrer kommen, sie sagen, Andy's there. Und dann alle Schüler, die sind einfach, sie schießen sich auf die Böden. Genau wie die Spielzeug von Toy Story. Und das ist nicht die einzige. Also ich habe so ein paar, viele, viele Dinge gesehen. Ich kann so später in den Links stecken, wie die Schüler jetzt entwickeln, diese ganzen Spiele miteinander oder diese Pranks gegen die Lehrer oder so, sie spielen miteinander in dieser, weil jetzt das ist ein bisschen diese Grenzen von offizieller Platz oder was ist erlaubt, ist ein bisschen anderes geworden. Und ich würde so fragen, hast du schon was so erlebt, so diese Pranks oder dieses Spiel, das sie bekommen?
wir sie machen.
Also genau, es ist wirklich interessant, was du sagst, ne, wenn es darum geht, jetzt ist es offizieller Raum, ist es inoffizieller Raum. Man hat natürlich nicht diese Form der Verbindlichkeit, die man normalerweise hat, wenn man im Klassenzimmer steckt. Und so ein bisschen die Kontrolle entzieht es einem so ein bisschen. Also ein Prank war auf jeden Fall, ich habe zu einer Brainstorming-Session für die Zukunft der Mobilität habe ich mit Miro gearbeitet und habe sozusagen ein erstes Post-it-Kleb-Gewitter verursacht. Ja? Also wir hatten dann so ein paar Ideen, wie verändert gerade Corona meine Mobilität und wie ich mich bewege in der Stadt. Und das ganze Miro-Board wurde auf jeden Fall absolut gehijackt. Die Leute haben Tags raufgezeichnet. Die Leute haben übergroße Post-its auf die schön vorbereiteten Templates geklebt, sodass man nichts mehr gesehen hat. Und in dem Fall musste ich tatsächlich die Session abbrechen. Das ging mega in die Hose. Das war auf jeden Fall ein harter Prank.
Geil. Ich glaube, das ist ein gut Spring von unserem Thema von dieser Woche. Das ist Gamification.
Ja.
Weil die Schüler, sie spielen gerne, aber natürlich, du bist nicht die Spielleiter von dieser Art von Spieler, die sie jetzt gerne machen. Was denkst du? Können wir über Gamification heute sprechen?
Ich würde mich total freuen, wenn wir über Gamification sprechen. Vor allen Dingen, weil du da ein viel größerer Experte bist, Mauro, weil du ja auch Spiele entwickelst und weil du dich mit diesem Thema ganz stark beschäftigst, ne? Und wir hatten ja auch schon mal so eine Phase, wo du auch eins deiner entwickelten Spiele, wo wir so mal so ein Testspiel hatten mit unseren Schülern und auch darüber gesprochen haben, was bedeutet eigentlich Spiel und Lernen? Und das liegt ja sehr, sehr nahe beieinander eigentlich, oder?
Ja, ich finde, dass die Thema selbst, so Spiel, ist eigentlich die Mittel für eine Gesellschaft. So Leute geht miteinander wegen Spiel. So alle, das wir haben, alle Regeln, dass wir spielen in unserer Alltags, sind eigentlich ein Spiel. Ja, so du hast eine Rolle, du hast eine Belohnung und das ist genau wie funktioniert ein Spiel am Ende der Zeit. Du sagst, dass ich bin einer Spezialisten. Eigentlich habe ich nur ein Spiel gebaut, mein Leben. Und natürlich habe ich viel Dungeons and Dragons gespielt als Kind und auch als Erwachsenen. Und das war schon so, das ist ja schon eine gute Erfahrung, dass du verstehst ein bisschen, wie funktioniert ein Spiel und warum man spielt. Aber Gamification ist ein bisschen anderes als Spieldesign, weil das ist fast wie eine von diesen schleppt Methoden vom Business, sagt, okay, hier eine Rezepte, du kannst alles lösen, Gamification, das sind die neuen Dinge im Raum, weißt du? Das ist mindestens meine Perspektive. So von dieser Art und Sache. Aber interessanterweise, du sagst so, Bildung und Gamification oder Spiel kommen zusammen. Ich muss mich immer erinnern in einem Talk, das ich habe gesehen über Gamification vor ein paar Jahren. Und der Typ hat angefangen mit zu sagen, educational games don't work. So, und warum? Weil wenn ein Kind, so ein Kind kennt, ist male, educational in a game form from kilometers. So diese Gefühl, dass du willst so ein Kind holen, was zu lernen durch ein Spiel, das ist eine Fallacy, das ist eine so riesige Fallacy, weil das geht einfach nicht.
Aber meinst du, bist du dir sicher, dass das nicht geht? Also ich verstehe so dieses, also ich verstehe die Fallacy, ne? Zu sagen, okay, man kann das nicht übertragen und man hat vielleicht so ein Spiel, das hat gewisse Regeln und dann kann man es irgendwie nicht zum Beispiel auf andere Settings übertragen, aber trotzdem spielerisch zu sein und auf eine spannende Art mit sozusagen auch Belohnungssystemen Menschen zu motivieren, etwas zu tun. Oder ist doch an sich, oder würdest du sagen, ist es keine Gamification?
Wenn du sagst, ich glaube, die erste Punkt ist zu sagen, okay, ich weiß nicht, was Gamification genau ist. So, was ist die akademisch oder die theoretical dahinter? aber du machst einen Task und eine Aufgabe, bekommst du eine Belohnung. Du bist motiviert wegen der Belohnung. Ja, so, das ist ein bisschen Sticks und Carrots Situation. Weißt du, Sticks, du bekommst so, du bist deiner Punishment und Carrots, das ist die Belohnung. So, manche Leute funktionieren anders, da gibt es ja Behavioral Science für das. Ich verstehe nicht ganz diese Welt. Aber was kann ich sagen, so ist, spielerisch zu sein, das ist ein Teil. Das bedeutet, dass, okay, die Kinder, die verstehen, ist nicht wirklich die echte Dinge. Weißt du, was ich meine? Du sagst zum Beispiel, wenn du alle deine Aufgaben machst, du kannst Nachtisch haben. Keine Ahnung. So, du verstehst, okay. Weil ich stecke so viel Arbeit, ich kann dann eine Belohnung haben. Das ist ein Spiel, das keine nicht so tun mit Gamification. Wenn du baust ein Spiel für Bildung, das ist ein bisschen anderes, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen wie, ich habe ein gutes Beispiel. Hast du als Kind diese Where in the World is Carmen Sandiego gespielt?
Nee.
Niemals.
Where in the World, warte mal, wie ist das? Nee, das ist aber nicht Scotland Yard, ne? Das ist ein anderes. Where in the World is Carmen Sandiego?
Das ist ein anderes. Okay. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch ist das. Wo in Welt ist Carmen Sandiego?
Nee, ich glaube, ich hab's nicht gespielt.
Boah, das ist der beste Spiel.
Oh Gott, voll die Lücke.
Das, ever. So, das ist ein wirklich simples Spiel. Nee, weil das ist wirklich cool, weil das ist simpel und das war die erste Spiel, das Kinder. Erwachsenenlehrer hat einer so, da war davor, der sagt, okay, das ist ein gutes Spiel, weil die Kinder lernen was, zumindest. So gibt es einen Inhalt oder eine Ebene, dass die Kinder muss Wissen vertragen. Die Kinder hat Spaß, weil die Spiel ist einfach, macht Spaß, ist gut gebaut. Ja, und die Eltern sagen, okay, sie bleiben so viel Zeit, verbrachen so viel Zeit auf dem Computer, aber sie lernen was. Das war diese, alle drei Stakeholder sind zufrieden mit dieser. Aber das Spiel geht so. Carmen Sandiego ist die berühmte Räuberin in der Welt.
Mhm.
Weißt du? Und sie hat etwas geklaut, aber sie ist nicht mehr in dem Land, wo sie hat das geklaut.
Mhm.
Und du bekommst einen Tipp mit so zum Beispiel, Carmen ist jetzt in einem Land, das die Flach hat rot.
Mhm.
Oder, und dann du gehst zum nächsten und dann du sagst, okay, Mexiko, vielleicht ist Mexiko. So, du bekommst eine Auswahl und dann du weißt, okay, Mexiko, okay, dann du bist richtig. Und du hast so, du kannst nur zweimal falsch sagen, bis sie ist gewonnen. Sie hat gewonnen.
Das ist echt geil, wieso habe ich das noch nicht gespielt? Hört sich richtig gut an, weil ich habe auch super gerne Scotland Yard auch gespielt. Aber man hört da ein bisschen raus, ne? Man kriegt dann auch sehr viel Wissen über die Welt. Also man lernt Länder kennen und man lernt Flaggen kennen und man lernt wahrscheinlich auch so ein paar Informationen über diese Länder.
Genau. Aber die interessante Sache an diesem Spiel ist, dass das war niemals ein Spiel, ein Bildungsspiel.
Nee, es war einfach ein gutes Spiel. Also, ne?
Das war einfach ein Spiel.
Ja. Sorry. Genau, und ich glaube auch, ich erinnere mich an so ein paar klägliche Versuche von so sogenannten Bildungsspielen, die man dann gemacht hat, wo dann irgendwie so vermeintlich irgendwie so Content mit drin war, der bildungstechnisch relevant war. Und das fand ich oftmals echt ein bisschen Panne, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen, wenn der Tatort auf ARD versucht, politisch zu sein. Man versucht halt immer irgendwie Botschaften und Messages zu integrieren, aber denkt sich so, nee, das passt aber jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht so wirklich. Ja. Aber von welchem Spiel hast denn du am meisten gelernt, Mauro? Es gab ja sicher ein Spiel, also, wo du viel gelernt hast.
Ich habe viel, also das ist schwer zu sagen, was genau ich habe gelernt, aber ich habe viel Age of Empires gespielt.
Yes, ich wollte es gerade sagen, geil, Age of Empires. Flagge, ja, sehr geil. Okay, go on.
Ja, also, weil es ist einfach so ein cooles Spiel, dass du lernst Resource Management.
Ja.
Das ist so, wie funktioniert eigentlich Nachhaltigkeit? dass du bekommst, dass Krieg ist eine schlechte Situation für alle in der Welt. So, wenn jemand macht Krieg, das Welt läuft gut. Alle entwickeln sich, man muss so, das ist geil, weißt du?
Total, und man hat auch die ganzen Entwicklungsstufen der Menschen sozusagen oder der Menschheit so ein Stück weit gelernt, ne? Also wann kommt sozusagen das Bronze Age, das Bronzezeitalter, wann kommt das und so, also die ganzen verschiedenen Zeitalter hat man gelernt, natürlich auch sehr viel über Waffen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe auch sehr viel über Spiele über Waffen gelernt.
Boah, ne, ich habe auch viel über die diese Barbar-Volks von Europa, so Teutonics zum Beispiel. Wer sind die Teutonics? Und dann war, weil ich habe, die Teutonics war die beste Gruppe in diesem Spiel und das, okay, wer sind eigentlich die Teutonics? Und dann haben die ganze Dokumentation über Teutonics gelesen, geguckt.
Ja, das ist gar, so. Ja, weil man ist ja in dem Zeitalter, man ist voll drin in dem Spiel, hat vielleicht gerade ein richtig spannendes Game und kommt da irgendwie überhaupt nicht raus. Und dann hat man so, okay, da sind so verschiedene Begriffe und was ist das? Und da kann man echt mal nachgucken. Was ich ganz interessant finde, es gibt mittlerweile, ich glaube, die Education-Branche hat sich da nochmal weiterentwickelt. Es gibt ein paar Gamification-Sachen. Die finde ich ernstzunehmend, die versuchen aber nicht Spiele zu sein. Also zum Beispiel Classcraft ist ein Beispiel, in der man als Lehrer sozusagen spielerische Lernumgebungen bauen kann. Wenn du mit Zertifikatssystemen in verschiedenen Lernmanagementsystemen arbeitest, dann kannst du wie so Badges und Zertifikate quasi ausgeben, die Schüler motivieren sollen, ein bisschen so leveln und looten im Education-System. Was hältst du denn davon?
So, gefällt mir die Idee, dass es kein Spiel ist. Gefällt mir so, weil ein Spiel zu sein, das ist so, Spiel ist so ein geschlossenes Produkt. Aber Zertifikat, das ist eine Belohnung oder eine Währung, dass man muss ein bisschen
vorsichtig.
Ja, genau.
Wieso muss man vorsichtig sein bei Zertifikaten?
Weil die Wert von dieser Dinge ist total kontextuell. Weißt du, so was bedeutet zum Beispiel, ich habe jetzt 3 Sterne bekommen. Was bedeutet das? Was ist genau, was kann ich mit den 3 Sternen machen? Weißt du? Oder was ist die, wenn jemand erkennt, diese 3 Sterne, die ich habe bekommen, das ist total wertlos. Ich glaube, das ist die Idee, dass mit diesen Zertifikaten oder Trophy oder Badges gibt es natürlich einen Status. So, wenn alle in die Gruppe erkennen diese Badges als etwas Interessantes, dann läuft gut. Weißt du? Gibt es auch dieses Gefühl von, ich habe jetzt dieses Level geschafft. Ich glaube, das ist auch ein gutes Gefühl, dass du hast, okay, jetzt ich mache einen Fortschritt, ich habe dieses Feedback von dem System bekommen. Das ist meine Meinung. So, wenn die Leute, ich spiele mit, wenn gibt es eine soziale, zum Beispiel, ich kann sagen, erinnerst du dich in Arcades?
Arcades, du meinst alte Spielautomaten?
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Oh, ich bin ein ziemlicher Sega-Fan, muss ich dir auch offen gestehen.
Also, sag mal ein Spiel, das du hast gerne gespielt in Arcade.
Crazy Taxi.
So, dann gibt es einen Score da. Oder?
Du scorest für jeden, also Crazy Taxi, um für die, die es vielleicht nicht kennen, man kann sich es auch mittlerweile kostenlos downloaden, auch für ein Android-Phone. Crazy Taxi, du fährst beim Taxi und musst Passagiere von A nach B bringen. Und für jeden abgelieferten Passagier bekommst du Punkte. Und wenn du driftest und springst.
Genau, weil es ein Taxi-Driver muss machen.
Ja. Und es läuft, obwohl, das muss ich noch dazu sagen, es läuft die ganze Zeit Offspring dazu. Offspring und Bad Religion. So richtig geil. Gute Punkmusik, Taxifahren, sorry, das ist das beste Game ever.
Ich glaube, du bekommst auch Punkt in echt Leben, wenn du ein Taxi fährst, wie genau wie Crazy Taxi, aber die Punkte, die du sammelst in echt Leben, sind nicht gut in deiner Fuhrerteilung.
Ja, nicht, wenn ich irgendwie in Berlin über eine Rampe springe und so ein paar Drifts irgendwie auf dem Hermannplatz vornehme, dann kriege ich andere Punkte, das ist richtig.
Aber okay, zurück zu so die Score-Dinge. Gibt es einen Score da, oder? Du bekommst genau. Ein paar Sammelpunkte und dann auf dieser alte Maschine war deiner Name und die Punkte. Ja, natürlich für deine Clique, das ist geil. Oder du guckst da und du sagst, ja, ich bin die Erste von allen Welt oder allen in dieser kleinen Welt, dass ich lebe in meiner Nachbarschaft. Ich bin die beste Crazy Taxi Driver. Mhm. Aber das, die Wert verändert sich, wenn niemand mehr spielt. So, du bist die Einzige da. Weißt du, das ist total wertlos. Sag, okay, ist egal.
Ja.
Und wenn die Leute in deiner Clique sagen, okay, ja, du bist die Erste und so, und weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß nicht genau, also ich glaube, was du meinst, könnte sein, dass man vorsichtig sein muss vor Rankings so ein Stück weit, weil sie natürlich so soziale Effekte haben, die auch extrem nachteilig sein können. Ich meine, wir hatten es schon in der vorherigen Folge, als wir über Noten gesprochen haben. Mhm. Es ist einfach ein ganz komisches System, Menschen in Rankings zu packen, gerade in so einem individuellen Prozess, der sich da Lernen nennt. Und das Zweite ist, wenn aber der soziale Kontext wegfällt, was ja dann ist, wenn das Thema vorbei ist oder das Setup quasi sich verändert, dann ist quasi dieses Zertifikat nutzlos geworden, ne? Und man hat irgendwie nicht wirklich drüber reflektiert, über das Spielerische hinaus, wozu war das jetzt gut?
Genau. Und das ist der Punkt von dieser Belohnung, so ist dieser Wert, das kommt zusammen, so warum habe ich das bekommen, und so nur die Leute, die hat das verstanden, kann einfach genießen dieses Gefühl von, okay, wow, du hast 3 Trophäen gerade. Ja, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich glaube, das ist die Basics von Gamification, dieser Belohnungssystem.
Ja.
Du hast also das Zertifikat und so weiter. Gibt es auch Dinge wie, du machst diese Ebenen, das Einpacken, die Aufgabe, die du hast. So, du hast eine wirklich trockene Aufgabe. Und was machst du denn? Du packst diese trockene Aufgabe mit einer playful Verpackung.
Total. Und das Spielerische ist auch total wichtig, zum Beispiel jetzt für die Corona-Zeit, wenn Schülerinnen und Schüler zu Hause lernen. Das ist enorm wichtig. Ja? Also nicht irgendwie so trockene, blöde Arbeitsblätter, die keinen Menschen interessieren, ja, sondern auch irgendwie die Frage, wie kriegst du da ein bisschen mehr, weiß ich auch nicht, ein bisschen mehr Spaß rein. Das verstehe ich unter spielerisch.
Okay. Und hast du ein gutes Beispiel, das du jetzt nutzt in deiner Klasse?
Ich glaube, so aktuell haben wir, wir haben sogenannte Lernbausteine. Ja, und da in diesen Lernbausteinen gibt es immer wieder so kleinere Spiele, entweder in Mathematik oder Deutsch, um Schüler an Themen heranzuführen. Also es gibt mit Würfelspielen zum Beispiel in der Stochastik zu Beginn. Jetzt ist es halt so, die Spiele waren ursprünglich natürlich auch designt für vor Ort und jetzt funktionieren manche dieser Spiele nicht. Aber zum Beispiel mit verschiedenen Würfelspielen auf das Thema Wahrscheinlichkeit einzugehen, war eine Möglichkeit, einen spielerischen Zugang zu finden zum Thema, wie ich in Deutsch zum Beispiel Berichte schreibe oder Novels, indem dass man eine Geschichte einbettet in eine sogenannte Lernreise. Eine Lernreise, die einen gewissen dramaturgischen Bogen hat, ja, die einen Anfang hat, wie so ein Einstieg und dann ja so ein Höhepunkt und dann ein Ende, sodass man irgendwie das Gefühl hat, okay, das lebt so ein Stück weit. Und gleichzeitig haben wir, wenn wir von unserem sogenannten Lernbüro, wir haben so ein selbstorganisiertes Lernen, du kannst Zertifikate erwerben, indem dass du, wenn du fertig bist mit dem Lernbaustein, dich zum Test anmeldest, dann schreibst du den Test und dann erwirbst du ein Zertifikat. Und das hat natürlich auch was Spielerisches insofern, als dass man über die Jahre, über die 3 Jahre der Schulzeit natürlich auch Zertifikate sammelt. Und das hat das hat so ein bisschen dieses Diablo 2-Feeling von ich sammle mir so meine verschiedenen Gegenstände und Skills zusammen. Und es ist anders, als wenn du quasi ein Notenzeugnis am Ende des Jahres bekommst.
Aber wäre geil, wenn du, sag mal, ein paar Bausteine, so Wissen-Bausteine sammeln, du kannst jetzt Fireball nutzen, das wäre cool.
Das stimmt, das wäre total geil, wenn du so ein Zertifikat machst und danach erwirbst du so ein Skill, was speziell nur dann, so ein bisschen wie bei Super Mario, oder? Dann kriegst du irgendwie diese Pflanze und kannst dann so plup, plup, so diese Fireballs spucken. Das macht übrigens eine Schule auch in Wutöschingen, in der Alemannenschule. Da gibt es so ein Modell, die machen sehr viel über selbstorganisiertes digitales Lernen. Und diese Alemannenschule ist auch schon mehrfach erwähnt in der Brand 1 und so weiter. Und die machen das so, wenn du als Schüler über einen gewissen Zeitraum sozusagen Zuverlässigkeit beweist und deine Eigenständigkeit und, wie soll ich sagen, Selbstreflexion und beweisen kannst, dann erwirbst du quasi größere Freiheiten im Schulsystem. Das bedeutet, du darfst dann eigenständig arbeiten, du darfst den Raum verlassen und so weiter. Und es gibt ein mehrstufiges System und je eigenständiger du arbeitest, desto selbstständiger darfst du sein. Und das fand ich auch sehr interessant, weil das hatte so eine Form von Gamification, aber im Sinne von, wenn ich das tue, dann erwerbe ich mir neue Freiheiten, neue Möglichkeiten, etwas zu tun. So, ne, das würde das so ein bisschen dem entsprechen, glaube ich.
Ich finde interessant, man muss, ich würde gerne so wissen, wie das funktioniert in echt Leben, weil in Theorie, also von draußen sieht es wirklich cool. Weil ich kann mich vorstellen, zum Beispiel die Leute, die, keine Ahnung, die schlechte Not bekommen oder sie gucken die anderen wirklich nein, sie können auf eine Toilette gehen, ohne zu fragen, zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, so, das finde ich interessant, so, wie ist die Impact in der sozialen Ebene?
Ich fand es super, super spannend. Ich wollte die auch im Mai besuchen, aber wegen Corona wurde ja alles abgesagt. Das ist nervig.
Aber das ist cool, das ist interessant. Nee, ein Punkt, das ich will ein bisschen mit dir, bevor wir zu Ende kommen, sprechen, ist der, von dieser Teil von Gamification ist der, so, das ist ein bisschen philosophisch, aber ich versuche das zu bringen, ist, das Konzept ist, wenn man ein Spiel, also ein Brettspiel spielt, ein Magical Circle ist rumgezeichnet, um die Spielen.
Mhm.
Okay? Und das trennt die Realität von der Spielwelt.
Mhm.
Ein Beispiel ist, wenn wir Risiko spielen, wir sind jetzt der Diktator, also die generell von einem Land und nicht mehr Boyfriend und Girlfriend.
Mhm.
So, die echte Welt, unsere Beziehung gibt es nicht mehr.
Mhm.
Verstehst du? So dieser Magical Circle schützt unser Spiel von dieser externen Faktoren. So, und wir können das ganze Spiel genießen.
Ja, aber man könnte wahrscheinlich der magische Kreis, aber das hat ja auch so ein bisschen was, eine Grenze zwischen Spiel und Wirklichkeit, ne? Darum geht es im Endeffekt.
Genau.
Also man ist geschützt, mit dieser Grenze ist man geschützt davor, dass man, es ist erlaubt, in diesem Spiel so und so zu agieren und dies und das zu machen. Man würde aber natürlich sein Risiko handeln, ja, ich zerstöre jetzt deine Armee als so und so einer. Das würde man niemals in die echte Welt übertragen, sondern es ist Spiel.
Ja, oder genau, oder was wir machen, die in dieses Spiel übertragen nicht so die echte Welt. So, ich meine, wir sind Gegner. In das Spiel, aber in welcher Welt sind wir befreundet.
Stimmt, total so. Richtig, ja. Oder man würde so ein Fact aus der Realität nehmen, so das geht ja überhaupt nicht, dass man auf einmal Südamerika einnimmt. Das wäre auch so, what, it's not.
Ja, oder etwas, was passiert in unserer Beziehung, zum Beispiel, in dem letzten Spiel habe ich dich gelassen zu gewinnen. Und sag, ja, aber das ist das letzte Spiel. Dieses Spiel ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Realität gerade.
Ja.
Und ich sehe das in der Schule auch. So, die Schule sich ist ein großes Spiel. Weißt du, hast du schon eine Schülerin in der Straße getroffen?
Oh ja, an vielen Orten. Ja. Es ist immer anders. Für manche ein bisschen weird, manchmal auch sehr schön, ganz unterschiedlich. Es fühlt sich ganz anders an.
Genau, aber du in dieser Kontext hast du keine Autorität, oder?
Ich habe keine. Nee, man begegnet sich. Genau, man begegnet sich so ein bisschen zuerst so ein bisschen peinlich berührt, je nach Altersklasse, aber dann so, wie soll ich sagen, ich glaube, man weiß nicht, in welcher Rolle man in dem Moment ist. Man ist so ein bisschen im freien Fall. Beide Seiten denken sich so, okay, wie muss ich mich jetzt verhalten? Das ist mein Lehrer. Also genau, also es ist anders auf jeden Fall. Es ist eine andere Realität.
Ja, aber die Regel von die Schüler spielen nicht mehr draußen oder umgekehrt, weißt du? Nee,
genau.
Und deswegen, also mein Punkt hier ist, dass die Schüler selbst sind ein großes Spiel mit deiner, so mit der bestimmten Rolle, bestimmten Aufgabe, bestimmte Belohnung. Die Belohnung macht nur sie in der Schule selbst. So, ist egal, wenn du 1 hast in Mathematik, wenn du geht draußen, das spielt keine Rolle, so auf der Straße. Weißt du, niemand fragt deine Noten auf der Straße die ganze Zeit. Natürlich, dass andere Systeme lesen, was passiert in die Schule, aber was ich meine, so die Schule selbst ist ein großes Spiel und man kann diese Elemente verstecken. Weißt du, wenn du sagst, du bist du bist jetzt die Leiter von dem Projekt in diesem Schülerprojekt, das wir haben gerade.
Ja.
Weil du hast diese und diese Dinge gut gemacht. Keine Ahnung. So, und das ist ein bisschen diese Stufe oder Level Entwicklung, das du in Videogame hast. Weißt du?
Ja. Ja, das ist so ein bisschen, es ist eigentlich vollkommen egal, ob du jetzt bei StarCraft 2 in der Premium League mitspielst. In der echten Welt bist du einfach nur der Kumpel, den du halt so kennst, ne? Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass Schule an dem Fall vielleicht auch ein geschlossenes System an manchen Stellen bleibt, weil dadurch, dass Schule so zum Teil solche Funktionen wie, wie soll ich sagen, das ist ja wie so eine Kleinstgesellschaft, so ein kleiner Nukleus. Und man probiert ja auch viel aus. Es ist wie so ein Schutzraum, der aber nicht unbedingt das wirkliche Leben abbildet. Ne? Da ist ja noch viel mehr, deine Familie, deine ganzen Emotionen und deine Erfahrungen außerhalb des Schulgebäudes. Und da ist eigentlich wichtig, dass Schule dann wiederum auch so ein geschlossenes Spiel bleibt. Ja, und es ist auch vollkommen in Ordnung, aus meiner Sicht, ich glaube, da wirst du mir aber auch zustimmen, dass das Spiel an manchen Stellen auch gut gehackt oder sabotiert werden könnte.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist interessant, dass du sagst, die Schüler sollten ein geschlossenes Spiel sein. Und ich bin total dafür. Dieser geschützte Environment, dass du kannst neue Regeln bauen, du kannst Dinge probieren, du kannst experimental sein, dass alles, was du da machst, hat keine echte Konsequenz in deinem Echtleben.
Auf der einen Seite hat es keine Konsequenz, sondern du darfst dich ausprobieren. Das heißt, du hast die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die du vielleicht im echten Leben gar nicht nutzt oder machen würdest. Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, also wir arbeiten an der Schule, denken uns auch viel, wir denken viel darüber nach, zum Beispiel, was ist Demokratiepädagogik? Was bedeutet es, Demokratie in der Schule zu leben? Und das bedeutet auch, dass wir Demokratie sozusagen an manchen Stellen im Ernstfall erproben müssen als Schule. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Schülerinnen und Schüler in demokratische Prozesse reinbringen und diese Regeln auch gültig sind, sodass sie erfahren, was es bedeutet, demokratisch handeln und agieren zu können und zu dürfen. Das heißt auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir Projekte machen, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, dass wir uns natürlich auch einmischen in der echten Welt, dass wir Plakate designen oder Projektideen dem Bezirksbürgermeister vorstellen, wie man die, den Kiez schöner machen kann und nachhaltiger. Und da, finde ich, verschwimmt die Grenze, und ich finde, also Schule ein Spiel zu lassen als geschlossener Raum und an ganz ausgewählten Momenten dieses Spiel zu öffnen für die richtige Realität und für die Gesellschaft, das finde ich wichtig, und da die Balance zu halten. Nur einen geschlossenen Raum würde ich gar nicht so sagen, dass das so ist. Also es ist so ein bisschen auch ein Drahtseilakt zwischen Schutzraum, Schule und Schule als Schule als Ort der Veränderung.
Ja, das klingt gut. Okay, du hast mir das überzeugt, weil diese einfach eine alienated Platz muss auch nicht sein, weil dann du hast keine, also die Übersetzung von was du machst in die Schule zum Echtleben ist einfach schwerer werden, wenn du hast so diese Trennung so hart ist.
Ja, total. Total. Und gleichzeitig, was wir jetzt auch gelernt haben, ist, ne, Gamification funktioniert, indem dass es ein Game bleibt. Ja, und vielleicht auch die Leichtigkeit damit reinzunehmen. Das heißt, wenn man sozusagen in Gamification ist ja vieles angedacht mit Badges, Reward Systems und Competition und so weiter, dass das nie zu ernst werden sollte, sondern eigentlich immer ein gewisses Spiel bleiben sollte, ne?
Genau. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt von dieser Episode, dieser ganze Badges, Competition und so weiter, das ist die schlechte Elemente von dieser ganzen Gamification-Dinge, weil eigentlich das ist nicht der Punkt von Spiel. So, die besten Spiele, die ich habe gespielt, sind niemals über Gewinnen.
Und vielleicht, wir könnten ja sowas wie so eine Schlussrunde machen, Mauro, das würde mich jetzt interessieren. Was sind die drei besten Spiele, die du jemals gespielt hast?
Die besten drei Spiele? Okay, ich habe darüber heute gesprochen mit einem Freund von mir, wir designen ein Videogame heute. Meinst du Videogame oder Brettspiel?
Any Game. Ich glaube, das wäre okay, oder? Kann man das mischen? Ich habe es noch nie ausprobiert.
Können wir, so. Okay, von... die Spiele, dass ich hatte mehr Spaß gehabt, so dass ich habe wirklich, also ich schwer zu sagen, ich bin ein bisschen biased, weil ich spiele viel auch heutzutage. Okay, Geschichte. Okay, die Spiel, das hat mich einfach eingegriffen und meine ganze kulturelle Ebene verändert, war Final Fantasy VII für PlayStation 1. Weil die Geschichte ist eigentlich wirklich gut, und du musst die Geschichte verstehen, dass du weiter geht in das Spiel. Natürlich gibt es so die ganzen Kampf und Magie und so weiter, aber das ist eine Geschichte über Nachhaltigkeit eigentlich, über Energie und so weiter. Was ist dein Spiel? Ich konnte so drei. Ich mache eine, du machst eine.
Okay. Also ein Spiel, ich glaube, das habe ich so lange gezockt, das ist fast schon, also es war schon echt abgefahren. Das war Outcast. Outcast war ein Spiel, das erschienen ist, ich weiß gar nicht, irgendwann mal in den Anfang 2000ern. Und es geht darum, dass ein Typ irgendwo in einer fremden Welt landet und sich dann in einer ihm überhaupt nicht bekannten Welt zurechtfinden muss. Der wurde aber in diese Welt geschmissen und wurde von Anfang an als der Prophet oder der Auferstandene gefeiert. Und er weiß überhaupt nicht, wie mit ihm geschieht. Und erstens war die Grafik richtig gut. Das war damals so ein Spiel, was so eine sogenannte Voxel Engine, okay, für die Nerds da draußen, das CPU-based Graphics. Auf jeden Fall sehr geil, also richtig gute Grafik, tolle Atmosphäre, endlos große Welten. Man konnte ganz weit rumlaufen und die Story spannend und die Stimme von Bruce Willis.
Oh, geil. So, mein zweites Spiel, das ich habe so geliebt, das war natürlich Age of Empires, aber ich muss sagen, habe viel Civilization gespielt. Kennst du Civilization?
Auf jeden Fall.
Ja, so, das ist einer, dass ich habe so, ich habe das Gefühl, das hat das Spiel mir wirklich Nerd gemacht und total dieser Interesse für Geschichte, das ich habe, kommt auf jeden Fall von dieser Welt.
Okay, dann bin ich jetzt dran, ne? Ich glaube, dass das eine Spiel, was mich dann aus der Phase, glaube ich, kommt aus einer ähnlichen Phase, alles irgendwie Schulzeit, ist Command & Conquer. Und die komplette, also Strategieserie von Command & Conquer, das hatte irgendwas damit zu tun, weil Echtzeit-Strategiespiele mich richtig gefordert haben, sozusagen von der Schnelligkeit und wie du gegeneinander gespielt hast, wie du Ressourcen harvesten musstest und wie du so richtig gut gucken musstest, dass du Technologieentwicklung und Strategie gegen den Gegner irgendwie anwendest, musstest du alles gleichzeitig spielen. Es hat sich vorgeführt bis StarCraft und StarCraft 2. Also ich liebe es. Okay. Auch wenn StarCraft 2 mittlerweile so unfassbar schwer ist und man muss so viel Zeit investieren wie in seinen Personal Workout, damit man körperlich fit bleibt, müsste man StarCraft 2 üben. Das mache ich nicht mehr.
Ich glaube, du musst so viel Zeit einstecken gerade ins Spiel. So, mein drittes Spiel, das für mich war auch und ist immer noch, das ist die ganze Zelda-Serien. Weil die Belohnung von diesen Puzzles, weißt du, das ist eine Welt, du musst diese Welt einfach entdecken und das ist total frustrierend. So, das ist wirklich frustrierend. Das hast du wirklich so, Zelda hat mir Geduld und Frustrationstoleranz gelernt, so beigebracht. Weil in einem bestimmten Moment, du bist einfach, okay, ich weiß nicht, worum das geht, was soll ich jetzt machen? Und gibt es nirgendwo einen Hint. Du musst einfach probiert und bis du gut bist, bis du die Lösung findest und dann macht alles Sinn. Weißt du? Und dann muss ich erkennen, ah ja, das war dieser Loch da, jetzt mit dieser, keine Ahnung, dieser Waffen kann ich jetzt dieser Loch überspringen.
Weißt du? Ich gerade sprich Breath of the Wild an, alter Schwede. Oh. Ich kriege echt die Krise, da muss er ja Stunden über Stunden und man kann nicht aufhören.
Und so am Ende, ich finde, also alle diese Spiele, die wir haben gesagt, sie haben uns etwas beigebracht. Und natürlich, das kommt nur mit Reflexion. So dieses Nachdenken, dass du kannst sagen, wow, ja, das war eine Erfahrung, weißt du?
Ja.
Und ich glaube, dieses Spiel alleine, sie funktioniert nicht, wenn sie nämlich alleine sind, aber wenn sie integriert in unser Echtleben, und sein Teil von Schülern zum Beispiel, hast du über Zelda-Schüler gesprochen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann, wenn du bringst das in diese Bildung-Environment, dann schaffst du diese ganze Clique, weißt du, diese, jetzt passt alles zusammen, finde ich zumindest.
Ja. Oh Mann, ey, jetzt bin ich total hin und her gerissen, das dritte zu nennen. Ich teile mal ganz, ganz ehrlich, was mich jetzt umtreibt. In so einem Podcast müsste man jetzt wahrscheinlich was pädagogisch sehr Wertvolles noch nennen. aber sozusagen im Kopf ganz andere Genres. Zum Beispiel meine ganzen Ego-Shooter, die ich alle gespielt habe und die Looten- und Level-Fraktion mit Diablo. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, was ich sehr, sehr genossen habe, sind sehr gut gemachte Brettspiele mit ganz lieben Menschen um einen rum. Und davon ist eins, ist Siedler von Catan.
Boah, ja.
Das ist richtig toll. Mhm. Das macht einfach Spaß. Und erweiterungsmäßig alles da. Und man bekriegt sich auf eine sehr friedliche Art und Weise, aber es ist sehr ernst. Und es macht tierisch Spaß.
Total, total. Und das ist eine Art von Spiel, das ich finde so, weil nochmal, ich habe diese Metapher von letzter Folge schon gesagt, aber die Brettspiel ist ein Spiel, das du spielst wegen dem Spiel.
Ja.
Weißt du, die Gesellschaften sind da, die Leute sind da und du, das ist egal, ob du gewinnst oder nicht, weil du kannst einfach nochmal probieren, weißt du? Und jedes Spiel, du bekommst eine Geschichte, das ist wie eine Erfahrung, die du hast mit Leuten. Und das ist, wo du lernst viele Dinge, so logisch, Politik, wie man kann gut verhandeln. Mit Catan zum Beispiel, du rechnest viel in deinem Kopf, okay, ich habe nur drei von diesen Dingen, ich brauche mehr fünf. Wie kann ich das schaffen? und so
ja, weit. Und mit wem gehst du alle Allianzen ein? Und genau. Dann bist du erstmal mit dem Freund und dann mit dem anderen und dann bist du wieder Spinnefeind. Also es ist ein Traum ist es.
Cool. Schön, das war ein schöner Quatsch mit dir, Halfi, heute.
Das hat Spaß gemacht. Spielerisch wie das Thema selber haben wir uns heute doch wieder mit dem Thema Lernen und Bildung und allem draußen, außenrum sozusagen beschäftigt. Es hat echt Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, genau. Wir haben eine gute Perspektive, so wie funktioniert wie Spielkunst funktioniert in der Schule. So, dass die Schüler selbst ist ein großer Spiel. Und gibt es ja viele Möglichkeiten mehr als Belohnung und Trophies zu geben, wenn du willst, ein bisschen leichter die trockenen Aufgaben zu machen.
Total. Wir werden euch auf jeden Fall mit einigen Sachen, die wir hier auch erzählt haben, mit Links versorgen und mit einigen Informationen, die vielleicht auch interessant sein könnten. Und wenn ihr auch Tipps, Hinweise, Gedanken zum Thema Gamification habt, immer her damit.
Ja, auf jeden Fall. Schön. Okay, also dann wir sehen uns nächste Woche über Bildung und Lernen zu sprechen.
Wie wir das alles ein bisschen besser und schöner machen können.